durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Schon zum dritten Mal geht es hier um das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es sich hierbei um das längste Kapitel im ganzen Neuen Testament handelt. 80 Verse umfasst es und beginnt mit einem kurzen Vorwort. Danach folgen zwei Berichte, die davon handeln, wie die Geburt Johannes des Täufers und die Geburt Jesu angekündigt wird. In dem einen Fall dem Vater, in dem anderen Fall der Mutter, und zwar durch einen Engel. Zuerst ist der Vater von Johannes dran. Er heißt Zacharias und ist von Beruf Priester. Seine Frau Elisabeth und er haben sich schon lange ein Kind gewünscht, aber es wollte einfach nicht klappen. Inzwischen sind sie schon so alt, dass mit Nachwuchs nicht mehr zu rechnen ist. Doch eines Tages, Zacharias versieht gerade den Priesterdienst im Tempel zu Jerusalem, eines Tages erscheint ein Engel und kündigt ihm die Geburt eines Sohnes an, den er Johannes nennen soll. Weil Zacharias dieser Ankündigung nicht so recht glauben will, lässt der Engel ihn stumm werden. Erst nach der Geburt des Jungen wird Zacharias seine Stimme zurückbekommen. 6 Monate, nachdem der Engel Zacharias aufgesucht hat, erscheint er einer jungen Frau namens Maria, die in Nazareth zu Hause ist. Auch sie soll bald einen Jungen zur Welt bringen. Das Pikante an der Geschichte, die junge Frau ist noch nicht verheiratet und behauptet obendrein, noch Jungfrau zu sein. Jungfrau und trotzdem schwanger? Jawohl, bestätigt der Engel, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Maria dürfte mindestens so überrascht gewesen sein wie ein halbes Jahr zuvor der betagte Zacharias. Der eine zu alt, die andere zu jung und dazu noch unverheiratet. Was hat Gott nur vor? Im weiteren Verlauf des ersten Kapitels im Lukas-Evangelium werden wir darüber schon einiges erfahren. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. So sprach der Engel zu Maria. In Lukas 1, Vers 35 sind diese Worte aufgezeichnet. Und jetzt hält das Lukas-Evangelium eine kleine Überraschung für uns bereit. Denn nicht erst, wenn die beiden Jungen Johannes und Jesus erwachsen sind, wird es Berührungspunkte in ihrer beider Leben geben, sondern schon jetzt gibt es eine Verbindung zwischen Maria einerseits und Elisabeth und Zacharias andererseits. Der Engel höchstpersönlich verrät es uns, denn er sagt zu Maria, ich lese weiter ab Vers 36, »Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.« Dieser letzte Satz hat es wirklich in sich, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Tja, bei ihm kommt sogar eine Jungfrau zum Kinde. Aber nicht nur das. In ausweglosen Situationen ist Gott in der Lage, doch noch einen Ausweg zu finden. Aus Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben sehen, macht er lebensfrohe Christusnachfolger. Und wenn er schwierige Situationen auch nicht immer beiseite räumt, so hilft er doch dabei, sie unbeschadet durchzustehen. So wie der Liederdichter Paul Gerhardt es in seinem wohl bekanntesten Lied ausdrückt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Leider muss ich jedoch feststellen, dass Christen diese Zusage manchmal missbrauchen, vielleicht ohne, dass sie sich dessen bewusst sind. Ja, möglicherweise ist mir das auch schon passiert. Nämlich, indem ich mir irgendeine verrückte Sache in den Kopf setze und von Gott erwarte, dass er mir bei der Umsetzung hilft. Meine Glaubensgeschwister schütteln darüber womöglich nur den Kopf und versuchen mir klarzumachen, dass ich mich völlig verrannt habe. aber ich erhebe stolz den Kopf, halte die anderen für kleingläubig und sage dann im Brustton der Überzeugung, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber ob Gott tatsächlich etwas Unmögliches im Sinne von etwas Unsinniges, etwas Eigensinniges, etwas Schädliches in die Tat umsetzen will? Das dürfte wohl mehr als fraglich sein. Ja, bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber es kommt entscheidend darauf an, ob dieses Ding, ob diese Sache tatsächlich seinem Willen entspricht. Achten wir doch mal darauf, wie Maria auf diesen Satz aus dem Mund des Engels reagiert. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Versucht sie, gleich noch ein paar andere Dinge ins Spiel zu bringen, die Gott bitteschön für sie erledigen möge? Nein, in keiner Weise. Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Eine Magd ihres Herrn will Maria sein, sich dem unterordnen, was der Engel ihr gesagt hat. Obwohl ihr das in den nächsten rund 35 Jahren viel abverlangen wird. Sie wird ihrem Verlobten Josef erklären müssen, warum sie schwanger ist. Zu dritt werden sie nach Ägypten fliehen, um den Todesschergen des Herodes zu entgehen. Und schließlich wird Maria hilflos zusehen, wie ihr Sohn verfolgt, gefangen genommen und getötet werden wird. Auch darüber, das kann man meines Erachtens mit Fug und Recht sagen, steht Marias Satz, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Nicht lange, nachdem der Engel Maria in Nazareth besucht hat, macht sie sich auf in das judäische Bergland. 5 Tage Reisen könnte ihr Ziel ungefähr entfernt gewesen sein. Ungewöhnlich war gewiss, dass sich eine junge Frau allein auf den Weg machte. Das Lukas-Evangelium berichtet, ich lese die Verse 39 bis 42, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, »Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes.« Mit diesen Worten Elisabeths beginnt der erste Lobgesang, der im Lukas-Evangelium und nur dort überliefert ist. 3 weitere werden noch folgen. Ob sie wirklich gesungen, gebetet oder wie ein Gedicht aufgesagt wurden, wer weiß das schon. Trotzdem bezeichne ich sie gerne als die allerersten Weihnachtslieder, denn sie handeln alle von der Geburt Jesu Christi. Auch wenn sich der Lobgesang der Elisabeth streng genommen an ihre junge Verwandte Maria richtet. Hier sind ihre Worte, noch einmal beginnend mit der 2. Hälfte von Vers 42. Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Besonders viel ist in der Bibel über Elisabeth nicht zu erfahren. Aber wie diese Verse zeigen, scheint sie voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Während ihr Ehemann Zacharias immer noch schweigen muss. Sie erinnern sich, wegen seines Unglaubens hat der Engel, der bei ihm aufgetaucht war, ihn mit schätzungsweise 9 Monaten Sprachlosigkeit bestraft. Naja, vielleicht hätte er ja inzwischen in den Lobgesang seiner Frau mit eingestimmt, wenn er denn gekonnt hätte. Auf jeden Fall ist Elisabeths fester Glaube bestimmt eine große Ermutigung für Maria. In ihrem langen Leben hat die alte Elisabeth bestimmt schon so einiges erlebt und durchlitten. Aus dieser Erfahrung heraus kann sie der jungen Maria Mut zusprechen. Und das hat Maria vermutlich auch bitter nötig. Ich lese weiter ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Das waren nun die ersten Verse aus dem Lobgesang der Maria. Nach dem Anfangswort der lateinischen Übersetzung wird dieser Lobgesang auch das Magnificat genannt. Ganz am Anfang ist davon die Rede, dass sie sich Gottes ihres Heilandes freut. Offenbar weiß sie, dass sie einen Heiland, einen Erlöser braucht. Und in den folgenden Versen erinnert sie an verschiedene Verheißungen aus dem Alten Testament. Hier folgt nun der Rest ihres Lobgesangs. Gottes Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. In Vers 51 hieß es eben, er, gemeint ist Gott, er übt Gewalt mit seinem Arm. Diese Formulierung könnte eine Anlehnung sein an den Anfang von Jesaja 53. Dort heißt es in Form einer Frage, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Als Antwort findet sich dann eine der schönsten Prophetien, die auf den kommenden Erlöser hinweisen. Da heißt es unter anderem, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Einerseits hat Gott Gewalt ausgeübt mit seinem Arm, um seine Feinde und die Feinde der Israeliten in Schach zu halten, wie es im Lobgesang der Maria angedeutet wird. Doch dann hat sich seine Macht von einer ganz anderen Seite gezeigt. Gott sandte seinen Sohn, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Ich lese weiter ab Vers 56. Und Maria blieb bei ihr, also bei Elisabeth, etwa 3 Monate. Danach kehrte sie wieder heim. Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar einen Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr. Und es begab sich am 8. Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden, und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen. Aber seine Mutter antwortete und sprach, nein, sondern er soll Johannes heißen. Und sie sprachen zu ihr, ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt. Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle. Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen's zu Herzen und sprachen, was meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm. Die Zeit des Schweigens hat Zacharias offenbar gut getan. Er verzichtet darauf, seinen Sohn Zacharias Junior zu nennen, und bringt, sobald er wieder sprechen kann, seine Gefühle ebenfalls in einem Lobgesang zum Ausdruck. Vorhin sagte ich schon, dass keiner weiß, ob diese Lobgesänge wirklich gesungen, gebetet oder wie ein Gedicht aufgesagt wurden. In Vers 67 wird nun sogar eigens erwähnt, dass der Lobgesang des Zacharias ein Stück weit auch als Prophetie anzusehen ist. Bei Marias Lobgesang war das sicher ebenfalls so, obwohl es dort nicht ausdrücklich als Prophetie bezeichnet wurde. Hier also der Lobgesang des Zacharias, die Verse 67 bis 79. Und Zacharias, der Vater des Johannes, wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Soweit aus dem Lukasevangelium Kapitel 1, der Lobgesang des Zacharias. Er ist zu finden ab Vers 67. Dass Johannes einmal zu einem außergewöhnlichen Menschen heranwachsen wird, war eigentlich von vornherein klar. Denn schon die Umstände vor seiner Geburt waren außergewöhnlich. Erst Zacharias' Begegnung mit dem Engel im Tempel, dann sein monatelanges Schweigen, das schließlich durch einen Lobgesang sondergleichen abgelöst wird. Nicht zu vergessen die Tatsache, dass Zacharias und Elisabeth eigentlich fürs Kinderkriegen schon zu alt waren. Als der Engel im Tempel mit Zacharias sprach, konnte dieser kaum glauben, was er zu hören bekam. Doch als Zacharias seinen Lobgesang anstimmte, konnte er mit Gottes Hilfe erkennen, welche Bedeutung sein kleiner Sohn einmal für die Heilsgeschichte Gottes haben wird. Johannes soll, wie es in Vers 76 heißt, dem Herrn vorangehen und seinen Weg vorbereiten. Dieser Gedanke wird Zacharias nicht fremd gewesen sein, denn entsprechende Prophezeiungen gibt es sowohl im Jesaja-Buch wie auch im Buch des Propheten Maleachi. Und vielleicht das Wichtigste: Wo es einen Wegbereiter für den Messias gibt, ist der Messias selbst auch nicht mehr fern. Der letzte Vers von Kapitel 1 gewährt bereits einen Ausblick in die weitere Zukunft des kleinen Johannes. Dieser Ausblick ist eine Bestätigung dafür, dass sich die alttestamentlichen Prophezeiungen und die Ankündigungen des Engels bewahrheiten werden. Vers 80 lautet: Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel erreichen wir einen der wohl bekanntesten Abschnitte des ganzen Neuen Testaments. Ich vermute, dass ich nur den ersten Satz zu zitieren brauche, und Sie wissen Bescheid. Denn dieser Satz lautet: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Egal, ob Sie diesen Bibelabschnitt in- und auswendig kennen oder sich in mancherlei Hinsicht doch nicht so sicher sind, ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel auch dann wieder einschalten. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott mit Ihnen.